Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Die vorletzte Etappe bei unserer Entdeckungsreise durch das Buch Maleachi liegt vor uns. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich erinnern, inzwischen haben wir einige heftige Wortwechsel zwischen Gott und den Israeliten miterlebt. Die Israeliten waren sogar zu dem Schluss gekommen, es würde ihnen gar nichts nützen, dass sie an Gott glauben und ihm gehorchen. Sie meinten, weil Gott nicht sofort eingreift, lässt er die Bösen einfach gewähren. Aber Gott ist geduldig, und durch seine Geduld möchte er erreichen, dass die Israeliten zu ihm umkehren. Zur Zeit Maleachis hatten es die wenigen Gottesfürchtigen nicht leicht. Die meisten Leute nahmen es mit Gottes Geboten nicht besonders ernst, und sie meinten, es nützt nichts, Gott zu gehorchen. Denn scheinbar ging es den Gottlosen am besten. Darunter litten die Gottesfürchtigen natürlich sehr. Wie sie darauf reagierten, haben wir bereits in der letzten Sendung in Maleachi 3, Vers 16 gelesen. Weil es zu diesem Vers noch einiges zu sagen gibt, lese ich ihn noch einmal vor. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander und sagen, der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Hier ist also von den Gottesfürchtigen die Rede. Das ist eine alte Bezeichnung, mit der im Alten Testament oftmals die wirklich Frommen benannt werden. Damit sind diejenigen gemeint, die Gott von ganzem Herzen lieben. Sie wurden als diejenigen bezeichnet, die Gott fürchten. Und daraus wurden dann die Gottesfürchtigen. Sie wissen vom Dennoch des Glaubens, weil sie auf Gott vertrauen. Selbst in schwierigsten Situationen sind sie sich sicher, dennoch lässt Gott mich nicht im Stich, dennoch gilt seine Liebe auch mir. Diese Gottesfürchtigen unter den Israeliten, so haben wir es eben in unserem Bibelvers gelesen, sprachen sich in notvollen Situationen biblische Wahrheiten zu und trösteten sich untereinander mit den Worten, der Herr merkt und hört es. Die wenigen Israeliten, die Gott von ganzem Herzen liebten, wussten, es sieht zwar so aus, als würde Gott sich nicht darum kümmern, aber das ist nicht wahr. Gott hört und sieht. Und diese Gewissheit wurde für sie zum Trost. Das lesen wir auch in Psalm 73, wo der Psalmbeter sehr damit hadert, dass es den Gottlosen so gut geht. Er stellt seine Schlussfolgerung gleich an den Anfang des Psalms und bekennt, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Hier haben wir wieder dieses Dennoch des Glaubens. Hier trösten sich die Gottesfürchtigen in dem Wissen, dass Gott alles hört und alles merkt. Und sie stellen sich ganz konkret vor, es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Gott macht sozusagen seine eigene Buchhaltung. Dieser Gedanke zieht sich übrigens durch die ganze Bibel. Vielleicht ist es kein echtes Buch, das Gott da hat. Das werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Aber Gott vergisst nichts, da können wir uns sicher sein. Von Gottes Büchern ist in der Offenbarung mehrmals die Rede. In Kapitel 3 lesen wir sogar, dass Gott Namen aus seinen Büchern streichen kann. In diesem Fall tut er es allerdings nicht. In den Versen 4 und 5 heißt es, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das sind starke Worte. Wir Menschen können das wahrscheinlich nur mit Hilfe dieser bildhaften Beschreibung verstehen. Ich kann verstehen, dass Gott die im Buch des Lebens stehen lässt, die gerettet werden. Ich kann verstehen, dass Gott in ein anderes Buch diejenigen einschreibt, die eine besondere Belohnung erhalten. Durch das Bild, dass verschiedene Bücher vorhanden sind, verstehe ich vieles. Im letzten Teil der Offenbarung lesen wir, dass mehrere Bücher geöffnet werden. Das geschieht zu der Zeit, wenn die Toten vor den großen weißen Thron gebracht werden. Und darüber hinaus gibt es noch das Buch, in dem die Geretteten aufgezeichnet sind. Nachzulesen in Offenbarung Kapitel 20. In unserem Bibeltext aus dem Buch Maleachi heißt es, es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Natürlich braucht Gott keine Bücher, um sich an irgendetwas zu erinnern. Wenn irgendjemand ein Gedächtnis hat, das einem leistungsstarken Großrechner gleicht, dann ist er es. Gott weiß alles, was wir tun, wie wir ihm dienen, ob und wie wir ihn lieben. Aber wir müssen das sauber trennen. Die Rettung an sich ist ein freies Geschenk Gottes. Wir werden nur durch den Glauben gerettet, nicht durch Werke. Doch wenn wir gerettet sind, dann tun wir durch Gottes Gnade Werke, auf die Gott achtet. Deshalb gibt es wohl auch das Gedenkbuch für die Werke. Dieses Buch Gottes wird auch an anderen Stellen im Alten Testament, direkt oder indirekt, erwähnt. In Psalm 56 lesen wir, »Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie.« In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« wird das Buch, mit dessen Hilfe gezählt wird, direkt erwähnt. Dort lautet dieser Vers folgendermaßen: »Du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt. Ja, sie sind in deinem Buch festgehalten.« Liebe Hörer, Gott weiß immer genau, wie es ihnen geht. Vielleicht haben ihre Nachbarn keine Ahnung davon, vielleicht auch nicht die anderen in der Gemeinde oder ihr Pastor. Aber Gott weiß es. Denn selbst in der größten Dunkelheit kann er alles erkennen. Er weiß, was sie tun und wie es ihnen geht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Das ist, wie ich finde, sehr schön formuliert. Alle unsere Tränen sammelt Gott, bildlich gesprochen, in ein Gefäß. Können Sie sich das vorstellen? Es ist einfach wunderbar, dass Gott das alles sieht und sich darum kümmert. Wenn eine Mutter über ihr ungehorsames Kind weint, dann sieht Gott diese Tränen. Wenn ein Pastor darüber weint, wie seine Gemeinde oder seine Glaubensgeschwister ihn behandeln, dann sieht Gott diese Tränen und sagt zu ihm, »Keine deiner Tränen ist verloren, ich sammle sie in einen Krug.« Für die Gottesfürchtigen zur Zeit Maleachis ist es tröstlich zu wissen, dass Gott alles sieht und hört. Sie wissen, dass ihre Liebe und Treue zu Gott nicht vergeblich sind. Und sie haben recht, denn der nächste Vers enthält eine wunderbare Verheißung an sie. Ich lese Vers 17. »Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient.« Das ist eine Prophetie für den Tag, den Gott machen will. Damit ist wieder der jüngste Tag oder der Tag des Herrn gemeint. Hier ist nicht von einem 24-Stunden-Tag die Rede, sondern von der Endzeit. Gott setzt eine bestimmte Zeit, und zu dieser Zeit wird er handeln. Das geschieht zielgerichtet und zügig. Das ist wohl ein Grund dafür, warum immer von einem Tag die Rede ist. Gott sagt, dass die Gottesfürchtigen sein Eigentum sein sollen. Israel wurde als das Volk des Eigentums bezeichnet. Hier bei Maleachi wird aber klar, dass nicht jeder Israelit ein Eigentum Gottes ist. Eigentum Gottes sind diejenigen, die ihn fürchten. Es sind diejenigen, die an Gott glauben und ihm gehorsam dienen. Aber das ist noch nicht ganz sichtbar, denn wir Menschen können anderen Menschen nicht ins Herz sehen. An diesem Tag, den Gott machen will, wird das sichtbar werden. Dann wird sich zeigen, wer wirklich zu ihm gehört. Weiter heißt es in unserem Bibelvers, »Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient.« Ist das nicht ein wunderbares Bild für Gottes Erbarmen, die Liebe des Vaters? Eigentlich müsste man hier das Wort »verschonen« verwenden, denn darum geht es hier. Verschonung ist das Thema des Passafestes. Es erinnert daran, wie Gott die Israeliten verschonte, bevor sie aus Ägypten fliehen konnten. Verschont wurden sie, weil sie in jedem Haus ein Lamm schlachteten und das Blut an die Türpfosten strichen. Hier in unserem Vers aus dem Buch Maleachi erbarmt sich Gott über diejenigen, die zu ihm gehören. Er verschont sie im Gericht, wie ein Mann seinen Sohn verschonen würde. Er verschont sie, weil sie im Gedenkbuch stehen, also im Buch des Lebens. Gott verschont diejenigen, die von Herzen an ihn glauben. Als Christen wissen wir, das kann er deshalb tun, weil er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Jesus hat das Gericht getragen. Er tat das stellvertretend für diejenigen, die an Gott glauben. Aber auch diese Menschen sind Sünder. Sie haben kein Recht auf diese Verschonung, sondern diese Verschonung geschieht durch Gottes Gnade. Weiter mit Vers 18. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Hier ist weiterhin von der Endzeit die Rede, also vom Tag des Herrn. Wir leben heute in einer Zeit wie damals Maleachi. Wir können Gottlose und Gottesfürchtige nicht immer unterscheiden. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann hält er Gericht. Und ein Aspekt dieses Gerichtes ist, dass für alle sichtbar wird, wer die echten Gläubigen sind und wer die Scheinheiligen. In diesem Vers ist eindeutig, wer die Gerechten und wer die Gottlosen sind. Die Gottlosen dienen Gott nicht. Sie haben andere Prioritäten. Ihnen ist es nicht wichtig, Gott über alles zu lieben und zu ehren. Die Gerechten aber sind diejenigen, die Gott dienen. Es sind diejenigen, die ihn anbeten und ihm gehorchen. Im Neuen Testament ist nur der gerecht, der im Glauben für sich annimmt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wer das ablehnt, der ist gottlos. Wie gesagt, wir können heute nicht immer mit Sicherheit sagen, wer wirklich glaubt. Aber Gott weiß es, und beim jüngsten Gericht wird alles ans Licht kommen. Mit dem nächsten Vers geht es weiter mit den Prophetien über den Tag des Herrn. Und doch kommt jetzt etwas ganz Neues. Wohl deshalb bilden die nächsten 6 Verse in einigen englischen Bibelausgaben sogar ein neues Kapitel. Hier geht es um die Sonne der Gerechtigkeit, die kommt. Wir lesen in Maleachi 3, Vers 19, »Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen.« Wieder heißt es hier, dass ein besonderer Tag kommt. Gott will keinen Zweifel zulassen, dieser Tag kommt ganz sicher. Gott wird seine Zusagen erfüllen, der Tag des Herrn kommt. Im Grunde geht es immer noch um das jüngste Gericht. Aber nun ist der Gedanke daran nicht mehr tröstlich, denn es geht nicht mehr um die Gottesfürchtigen. Hier heißt es, dieser Tag soll brennen wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Für die Gottlosen wird das Gericht schnell kommen, so wie Feuer um sich greift. Und es wird kein Entrinnen geben, sie müssen in das Gericht, und dort werden sie sich nicht mehr rechtfertigen können. Dieses Feuer bedeutet aber nicht einfach den Tod oder das Nirvana. Hier heißt es, der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Es gibt Leute, die meinen, dass für die Gottlosen mit dem Tod alles zu Ende ist. Doch das lässt sich mit der Bibel aus meiner Sicht nicht begründen. Von der Bibel her kann man sagen, dass der Körper ins Grab gelegt wird, egal ob man nun gerettet oder verloren ist. Aber bei der Auferstehung geht der gesamte Mensch entweder in den Himmel oder in die Hölle. Für die Spötter heißt es in unserem Bibelvers, er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Weder kann aus der Wurzel neues Leben ausschlagen, noch gibt es Hoffnung in Form eines Zweiges. Dieser Satz ist ein Bild für den hoffnungslosen Untergang, also die ewige Verdammnis. Gott wird das Urteil sprechen, und das Ergebnis steht schon bei Maleachi fest. die Gottlosen werden auf ewig verdammt sein. Nach dieser Gerichtsankündigung für die Gottlosen kommt wieder das große Aber. Im nächsten Vers folgt der krasse Gegensatz dazu, denn hier werden wieder die Gottesfürchtigen angesprochen. Wir lesen in Vers 20, »Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber.« Dieser Vers ist eine wunderbare Zusage und der absolute Gegensatz zur Vernichtung der Gottlosen im Vers davor. Den Gottesfürchtigen geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Diese Sonne der Gerechtigkeit ist niemand anderes als Jesus Christus. Aber im Neuen Testament wird Jesus nie so genannt. Dort wird er zum Beispiel als der Morgenstern bezeichnet. Bei Maleachi heißt es also, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. So dunkel dieser Tag für die Gottlosen auch sein wird, den Gottesfürchtigen geht dann endlich die Sonne auf. Zum einen wird natürlich Jesus Christus alles erleuchten, so wie die Sonne heute unsere Tage erleuchtet. Zum anderen sagt Jesus auch, dass die Gerechten leuchten werden wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Diese Aussicht ist jedenfalls sehr tröstlich in dieser dunklen Zeit und dunklen Welt. Darüber hinaus gibt es nicht nur Trost, sondern es ist sogar von Freude die Rede. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Die Kälber tauchen in der Bibel öfter als Bild der Freude auf. Wenn Jesus Frieden schafft, dann hat alle Not ein Ende. Und dann werden die Gottesfürchtigen diese unbändige Freude haben, so wie junge Kälber im Frühling auf der Weide umherspringen. Ich hoffe, Sie haben das schon einmal gesehen, liebe Hörer. Erst dann kann man dieses Bild wohl richtig verstehen. Es ist schon eine Freude, den Kälbern im Frühling zuzusehen. Sie springen einfach vor Freude umher. Für uns Menschen ist nicht unbedingt ersichtlich, warum sie das tun. Aber es sind wunderbare Aussichten, dass die Gottesfürchtigen sich einmal so freuen werden. Und sie werden einen Grund dafür haben, denn es wird einmal eine Zeit geben ohne Not und Leid und vor allem ohne Gefangenschaft und ohne den Fluch der Sünde. Darüber werden sich die Gottesfürchtigen einfach nur freuen. Kommen wir zu Vers 21. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Wenn Gott sein Reich auf der Erde aufrichtet, dann werden die Gottlosen vernichtet. Und das offensichtlich nicht nur von Gott selbst, sondern auch von den Gläubigen, die mit ihm Gericht halten werden. Die Gottlosen werden vernichtet. Das wird so leicht gehen, wie man Gefäße aus Ton zerschlagen kann. So sagt es die Schrift. Wenn Ihnen dieser Gedanke nicht gefällt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann ich nichts dagegen tun. Doch so lese ich es hier im Buch Maleachi. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob die Gottesfürchtigen denn glücklich sein können, wenn sie an diesem schrecklichen Gericht mitwirken. Nun, wie das genau sein wird, müssen wir wohl Gott überlassen. Aber eines wird ganz deutlich. Das scheinbar unangreifbare Glück und die scheinbar unzerstörbare Macht der Gottlosen werden am Tag des Herrn zu Staub und Asche werden. Deshalb sollten wir uns fragen lassen, wollen wir mit den übermütigen Gottlosen hier auf der Erde eine Weile glücklich sein? Oder leiden wir lieber mit den glaubenden Gerechten? Das aber in dem Wissen, dass wir bei Gott ewiges Heil und Glück haben werden. Jetzt, liebe Hörer, kommen wir zu den letzten Versen des Buches Maleachi und damit zugleich zu den letzten Versen des Alten Testaments. Hier also die Verse 22 bis 24. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Soweit die Verse 22 bis 24. Inmitten der Prophetie kommt plötzlich diese Ermahnung: Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Horeb ist übrigens ein anderer Name für den Sinai. Dieser Satz wirkt so, als würde Gott den Israeliten für die lange Zeit der Funkstille, die daraufhin folgen wird, noch etwas mit auf den Weg geben. Erst 400 Jahre später wird der Engel Gabriel Zacharias erscheinen und ihm die Geburt des Wegbereiters ankündigen. Dieser Wegbereiter ist Johannes der Täufer. Sie können das im ersten Kapitel des Lukasevangeliums in den Versen 5 bis 25 nachlesen. Erst mit Johannes dem Täufer wird das allgemeine, 400 Jahre dauernde Schweigen Gottes gebrochen. In der Zwischenzeit soll Israel sich an das Gesetz von Mose erinnern, denn dieses Gesetz soll für Israel Leben bringen. Es soll das Wort Gottes sein für die lange Zeit der Funkstille. Und dann geht es in der Prophetie weiter. Gott sagt: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wenn orthodoxe Juden das Passafest feiern, halten sie immer einen Platz für Elia frei. Aber Jesus selbst hat gesagt, dass Johannes der Täufer dieser Elia war. Johannes war natürlich nicht der von den Toten auferweckte Elia, aber er kam in der Kraft des Elia, wie es in Lukas 1, Vers 17 heißt. Es wird nicht gesagt, wie lange vor dem schrecklichen Gerichtstag dieser Elia kommt. Aber natürlich kam Johannes der Täufer vor diesem Tag, denn auf diesen Tag warten wir heute noch. Vers 24 beschreibt die Aufgabe dieses Elia. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Die letzten Worte des Alten Testaments sind also im Grunde genommen Fluchworte. Der Fluch begann, als Adam und Eva Gott ungehorsam wurden. Damals sagte Gott, dass die Erde verflucht ist und dass der Fluch auch Auswirkungen auf Adam und Eva hat. Dieser Fluch ist die Sünde, und Jesus selbst wurde gewissermaßen zu diesem Fluch und ist am Kreuz daran gestorben. Diese Formulierung stammt nicht von mir, sondern vom Apostel Paulus. Er schreibt: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Völlig weggenommen wird dieser Fluch jedoch erst, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt ist der Fluch der Sünde immer noch aktiv. Um das zu erkennen, muss man sich nur umschauen. Wenn Sie an einem Ort leben, wo es weder Schnecken noch Blattläuse, Heuschrecken oder Termiten gibt, wenn es also nichts gibt, was Ihnen im Garten Ihr Gemüse, Ihre Blumen und Ihre Bäume wegfrisst, dann sind Sie schon im Himmel. Oder wenn Sie an einem Ort leben, wo es keine Sünde mehr gibt, dann sind Sie gewiss schon im Himmel. Ich vermute jedoch, wenn Sie sich mit realistischem Blick umschauen, dann werden Sie feststellen, dass der Fluch der Sünde immer noch überall in unserer Welt zu entdecken ist. In dieser Sendung ging es um den letzten Abschnitt im Buch des Propheten Maleachi und gleichzeitig um den letzten Abschnitt des Alten Testaments. In diesen letzten Versen wechseln sich tröstliche Zusagen für die Gottesfürchtigen und schreckliche Gerichtsankündigungen für die Gottlosen ab. Immer geht es dabei um die Perspektive der Endzeit oder der Ewigkeit. Es geht um die Frage: Verschonung oder Gericht, Sonne oder Finsternis, Himmel oder Hölle. An diesem wichtigen Thema möchte ich in der nächsten Sendung gern noch einmal anknüpfen. Das wird dann die letzte Sendung zum Buch Maleachi sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.